Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nachdem wir ja schon am vergangenen Sonntag etwas über 1. Mose 17 gehört haben, wollte ich dann heute nicht nochmal das gleiche Thema bringen. Ich werde darum meine Reihe für heute aussetzen und einen Text wählen, der vielleicht auch besser zum heutigen Anlass passt, und zwar Lukas Kapitel 24. Lukas 24 und dann dort die Verse 13 bis 35. Unser eigentlicher Predigttext soll Lukas 24, die Verse 25 bis 27 sein, aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden sein Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Laut dem in unserem breiten üblichen Kalender ist heute der Karfreitag, der Tag, an dem die Kirche traditionell der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus gedenkt. Es gibt ja durchaus einige Kontroversen darüber, ob diese Feiertage denn eine Berechtigung haben, denn die Art und Weise, wie sie in den Kalender gelangt sein sollen, die ist ja doch sehr umstritten. Und bei solchen Diskussionen werden dann viele interessante Argumente angeführt. Aber zwei Aspekte geraten dabei leider oft ins Hintertreffen. Zum einen dürfen wir bei allen Diskussionen nicht vergessen, dass diesen Festtagen heilsgeschichtliche Tatsachen zugrunde liegen. Wir gedenken hier Tatsachen, an denen es nichts zu rütteln gibt. Nicht das Mindeste. Wir haben auch eben gerade das getan, was wir auch an jedem Sonntag tun. Wir haben diese Wahrheiten gemeinsam mit der gesamten christlichen Kirche im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt. Und damit sind wir auch gleich beim zweiten Aspekt. Es ist eben nicht so, dass diese Feiertage dazu dienen sollen, dieser Tatsache zu gedenken, während man sie dann für den Rest des Tages vergessen könnte, für den Rest des Jahres vergessen könnte. Manche Leute laufen gerade an solchen Feiertagen in die Kirchen, und zwar nur an diesen Feiertagen, und kommen sich dann besonders christlich vor. Aber so soll es eben auch nicht sein. Wir wollen also den heutigen Tag nutzen, um uns mit einer Heilswahrheit zu befassen, die nicht nur den heutigen Tag, sondern eben jeden Tag des Jahres unser Leben bestimmen sollte. Wir wollen eine Heilswahrheit betrachten, die wir uns jeden Tag aufs Neue vor Augen halten müssen. Vor Augen halten müssen zur Stärkung unseres Glaubens und zu unserem Trost. Denn es geht in unserem Text um das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus und dann insbesondere um den Sinn dieses Leidens und Sterbens. Und im weiteren Sinne natürlich auch um den Sinn der Auferstehung, aber vorrangig geht es uns natürlich heute um die Kreuzigung. Und wir wollen unseren Text unter drei Gesichtspunkten betrachten. Zunächst sprechen wir über diese beiden Jünger und über ihr Problem. Was beschäftigte, was quälte diese Jünger? Dann im zweiten Teil wollen wir etwas hören, wie Christus die Jünger belehrte, die Belehrung der Jünger durch Christus. Und im dritten und letzten Teil will ich etwas sagen über die Frucht dieser Belehrung. Was war die Frucht, was war das Ergebnis dieser Belehrung der Jünger durch Christus? Unser Text berichtet uns eigentlich nichts über die Person dieser beiden Jünger. Wer sie waren, woher sie stammten, erfahren wir eigentlich nicht. Einer wird uns als Kleopas ausgewiesen, aber das war es dann auch. Sie gehörten nicht zum engeren Kreis der Jünger, Am Ende lesen wir ja, wie sie den Elfen begegneten oder wie sie zu ihnen kamen. 11 von den 12, ja, Judas gab es ja nicht mehr. Es ist anzunehmen, dass ihr Heimatort Emmaus war, der Ort, in dem sie unterwegs waren, in dem sie zurückkehrten, nachdem sie in Jerusalem Zeugen der Ereignisse rund um die Auslieferung, die Verurteilung, die Kreuzigung und die Grablegung Jesu geworden waren. Und auch Zeugen der Gerüchte um seine Auferstehung. Es gibt einen kleinen Paralleltext in Markus Kapitel 16. Und dort heißt es, dass sie zu denen gehörten, die mit ihm gewesen waren, also die mit Christus gewesen waren. Das könnte also bedeuten, dass sie nicht erst in Jerusalem, sondern schon vorher Zeugen des Auftretens Jesu in Judäa, in Galiläa gewesen waren und ihm nachgefolgt waren. Jedenfalls waren sie mit seinem Dienst, mit seinem Wirken recht gut vertraut, denn sie bezeichnen ihn als Propheten, und zwar als mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk. Und noch etwas lernen wir über diese beiden Jünger. Sie erwarteten den Messias. Das war der Grund, warum sie Jesus gefolgt waren. Sie sahen in ihm den Messias, den Christus. Nicht, sie sagen, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Sie kannten die Schriften. Sie kannten die Prophezeiungen über den einen, der kommen sollte. Sie hatten eine Hoffnung. Sie erwarteten den Messias. Aber hier lag auch ihr Problem. Denn wir müssen uns die Frage stellen, was für einen Messias erwarteten sie? Oder anders formuliert, was erwarteten sie von diesem Messias? Was erhofften sie sich von ihm? Es war doch offensichtlich so, dass der Tod dieses Jesus von Nazareth für die Jünger etwas Unerwartetes darstellte. Damit hatten sie nicht gerechnet. Der Messias sollte doch Israel erlösen. Und nun war er tot. Von den Führern eben dieses Israels an die römische Obrigkeit ausgeliefert und hingerichtet. Ja, die beiden Jünger hofften, sie wünschten, dass Jesus der Christus sei. Denn von diesem Christus erwarteten sie die Erlösung ihres Volkes, die Erlösung Israels. Sie glaubten den Schriften, sie glaubten den Propheten, aber sie glaubten nicht alles. Ihr Wissen um den Messias war ein Halbwissen. Es war wie bei fast allen anderen Jüngern auch. Auch die werden uns im Laufe der verschiedenen Evangelien immer mit einem gewissen Halbwissen präsentiert. Wir wussten, dass der Messias in die Welt kommen sollte. Wir wussten, dass er Israel Erlösung schaffen sollte. Aber irgendwie begriffen sie nicht, wie diese Erlösung aussehen sollte und auf welche Weise sie sich verwirklichen sollte. Und deshalb war ihre Enttäuschung auch so groß, als das, was sie sich erhofft hatten, nicht eingetreten war. Israel war nicht erlöst. Es war noch immer unter römischer Besatzung. Der Messias hatte nicht den Thron Davids bestiegen. Er war gekreuzigt worden. Und am meisten muss die beiden Personen hier wohl verstört haben, dass gerade die Obersten Israels, der Hohe Rat, der Hohepriester, die Führer des Volkes, dass gerade die Jesus verworfen hatten. Das irritierte sie maßlos. Dieser Jesus war doch offensichtlich so anders als die vielen falschen Propheten und Christusse, die zuvor aufgetreten waren, die bald entlarvt worden waren und die auch danach noch kommen sollten. Ja, wenn einer der Messias war, dann doch wohl dieser Jesus. Wie konnten ihn die Führer Israels nur verwerfen? Wie war denn sowas nur möglich? Aber achten wir auch auf den Tonfall, auf die Worte, die die Jünger hier gebrauchen. Sie empören sich nicht darüber. Sie beschimpfen nicht ihre religiösen Führer. Sie bedrohen sie nicht für das, was mit Jesus geschehen war. Wir lesen, dass sie sich besprachen, dass sie überlegten, dass sie diskutierten. So ganz abgeschlossen hatten sie mit dieser Angelegenheit noch nicht. Irgendetwas hinderte sie daran, diese Sache jetzt mal abzuschließen und zu den Akten zu legen. Und zweifellos waren es die Berichte von der Auferstehung des Gekreuzigten, die sie stutzig machten. Und dann dieser etwas merkwürdig platzierte Satz: Bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. War da nicht irgendwas mit dem dritten Tag? Sollte nicht am dritten Tag irgendetwas passieren? War es nicht dieser Jesus selbst, der von seiner Auferstehung am dritten Tag gesprochen hatte? Aber wie passt das damit zusammen, dass er der Messias sein soll, der Christus, der Israel erlösen soll? Ja, das waren die Gedanken der Jünger. Und diese Gedanken, die breiteten sie vor Jesus, den sie nicht erkannten, aus. Und Jesus lässt sie reden. Lässt sie alle ihre Gedanken, all ihre Verwirrung in Worte kleiden. Und dann redet er. Dann antwortet er. Dann spricht er zu ihnen. Und damit kommen wir zum zweiten Teil. Zunächst hören wir hier eine Zurechtweisung. O ihr Unverständigen! Wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Wir könnten ja meinen, wenn jemand so vom Messias redet, wenn er eigentlich seine Unkenntnis der Verheißung und der Heilstatsachen offenbart, dann kann man ihn ja fast als Ungläubigen bezeichnen, oder? Aber das tut Jesus hier nicht. Er fährt sie nicht an, ihr Ungläubigen. Nein, er tadelt sie in sanftmütiger Weise. Er weiß, dass sie Glauben haben, aber er weiß auch, dass ihr Glaube schwach ist. Sehr schwach sogar. Und um ihren schwachen Glauben zu stärken, da will er sie nicht strafen, sondern er will sie belehren. Er will die Gedanken, die in ihren Köpfen herumschwirren, wie lose Teile eines Puzzles, zusammenfügen zu einem deutlichen Bild. Jawohl, ihr habt Wissen, aber ihr habt kein Verständnis. Ihr seid unverständig. Ihr versteht es nicht, das, was ihr wisst, so zu ordnen, dass es zusammenpasst. Unverständlich seid ihr und euer Herz ist träge. Zu lange habt ihr euch auf das verlassen, was eure Schriftgelehrten, eure Kirchenfürsten euch als ihre Auslegung der Schriften erzählt haben. Zu lange habt ihr auf zu wenige Stellen in der Heiligen Schrift geschaut. Zu lange seid ihr mit diesem Halbwissen durchs Leben gelaufen, sodass euer Herz zu träge geworden ist, um alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und dann stellt Jesus als Überleitung diese rhetorische Frage: Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Eine Frage, bei der die Antwort schon vorgegeben ist. Ja, natürlich musste der Christus, der Messias, diese Schmach erleiden. Natürlich musste er von den Kirchenoberen verworfen werden. Natürlich musste er gekreuzigt werden. Und natürlich musste er auch auferstehen. Hätte dies alles nicht stattgefunden, wäre er nicht der Christus. Das stellt Jesus in dieser rhetorischen Frage klar. Der Christus musste dies erleiden. Und dann folgt eine Rede, eine wunderbare Rede, über die wir nichts weiter erfahren, als dass er bei Mose und bei allen Propheten begann und ihnen in allen Schriften auslegte, was sich auf ihn bezieht. Das war eine Predigt, eine Wortverkündigung. Die Jesus wohl vorher noch nie gehalten hat. Und eine Predigt, die es auch seitdem nicht mehr gegeben hat und nicht mehr geben wird. Eine Predigt, die mit einem Schlag all jene verstummen lässt, die den alten und den neuen Bund auseinander dividieren wollen. Die Verheißungen, die dem Volk Gottes im Alten Testament gemacht wurden, in eine ferne Zukunft verschieben wollen, in denen sie sich dann angeblich in einem weltlichen Israel erfüllen. Wer sich die Frage stellt, worauf sich die Prophezeiungen des Alten Testaments beziehen, der findet hier die Antwort. In dem Wort, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Alle Propheten, alle Schriften. Nicht nur ein paar Verse in Jesaja 53 oder in Psalm 22, nein, alle Schriften sprechen letztlich nur von einem. Von Jesus als dem Christus. Auch in der Predigtreihe über Abraham weise ich ja immer wieder darauf hin, dass die Verheißung an Abraham, auch wenn sie vordergründig auf etwas Irdisches gerichtet waren, doch letztlich auf den Christus als das endliche Ziel gerichtet waren. Und dazu gehört eben auch zu diesen Propheten, zu diesen Schriften, zu diesen Verheißungen, dazu gehört auch vor allem das Leiden und Sterben Christi. Und die Antwort auf die Frage nicht ob, sondern warum der Christus dies erleiden musste. Wenn Jesus den Jüngern die Schriften auslegte, dann genau zu dem Zweck, um diese Frage zu beantworten. Warum? Er musste ihnen nicht erklären, dass der Messias kommen sollte. Das glaubten sie. Nein, er musste ihre Verwirrung bezüglich der Aufgabe des Messias beseitigen. Er musste ihnen zeigen, dass das, was kurz zuvor in Jerusalem geschehen war, kein Betriebsunfall war, sondern genau das, was die Schriften vorhergesagt hatten. Dass er von den obersten Priestern und führenden Männern ausgeliefert wurde, dass er zum Tode verurteilt wurde, dass er gekreuzigt wurde, kurzum, dass er dies alles erleiden musste. Musste nicht der Christus dies erleiden? Ja, er musste. Wir kennen alle die, oder wir sollten alle kennen, die Argumentationskette, die im Heidelberger Katechismus aufgeführt ist. Die Argumentationskette ganz am Anfang, die mit der Schuld des Menschen beginnt und schließlich mit der Erlösung in Christus endet. Wir Menschen sind in Sünde gefallen. Wir werden mit dem ewigen Tod bestraft. Die menschliche Natur muss für die Sünde bezahlen. Das können wir aber nicht, da wir nur immer noch mehr Sünde hervorbringen. Ein anderer muss an unsere Stelle treten, der nicht nur vollkommen gerecht, sondern auch Kraft seiner Göttlichkeit in der Lage ist, die Strafe Gottes zu ertragen. Und das ist Jesus Christus, wahrer gerechter Mensch und zugleich eingeborener Sohn Gottes. Und dann mit dem Wissen um all diese Tatsachen stellt der Katechismus am Sonntag 16 dann die Frage nach dem Warum, die alles nochmal zusammenfasst. Warum hat Christus den Tod leiden müssen? Antwort: Weil wegen der Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes nicht anders für unsere Sünden bezahlt werden konnte, als durch den Tod des Sohnes Gottes. Das ist die Antwort. Wenn Jesus der Christus ist und wenn Gott gerecht und wahrhaftig ist, dann musste Jesus sterben. Nicht um seiner selbst willen, sondern um unser Willen. An unserer Stelle, als unser Stellvertreter. Und somit hat er Israel erlöst. Somit hat er Israel errettet. Wie kündigt der Engel dem Josef, dem Mann Marias, die Empfängnis und Geburt Jesu an? Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus, das wissen wir, ist eine griechische Form eines hebräischen Namens, der übersetzt bedeutet, Jahwe ist Rettung. Der Herr ist Rettung. Jesus wird sein Volk retten. Er wird es zweifellos retten. Er wird es von den Sünden retten. Und zwar sein Volk. Sein Volk, das den Namen Israel trägt und dessen alttestamentarischer Schatten, nämlich die Nation Israel langsam zu verblassen begann und Platz machte für die Erfüllung Israels als Volk Gottes aus Juden und Heiden. Jesus ist der Christus. Jesus musste leiden und Jesus hat Israel tatsächlich erlöst. Das alles erklärte Jesus den beiden Jüngern auf dem Weg. In einer einleuchtenden Art und Weise, an die keiner von uns herankommt. Denn was lesen wir? Was sagen die Jünger im Anschluss zueinander? Ihnen brannte das Herz. Ihnen brannte das Herz, als er zu ihnen redete und ihnen die Schriften öffnete. Wenn wir das lesen, dann kommen uns die eigenartigsten Gedanken. Nicht? Das Herz brennt. Das klingt so ein bisschen nach Gefühlsduselei, oder? Und vielleicht war es tatsächlich auch ein Gefühl der Liebe für einen verloren Geglaubten, das sie hier ergriff. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, oder? Wenn man längere Zeit getrennt war von der Familie oder von guten Freunden. Aber der Augenblick des Wiedersehens naht. Das Flugzeug landet. Der Zug hält am Zielbahnhof. Das alles klingt sentimental, aber ich glaube schon, dass man den beiden Jüngern durchaus eine solche Gefühlsregung hier zugestehen kann. Wer anders als Jesus könnte es sein, der da zu uns spricht? Ihr Herz brannte, weil sie erkannt hatten oder wenigstens vermuteten, dass der, welcher zu ihnen redete, der ihnen die Schriften auslegte, der Totgeglaubte, der als gescheitert Geglaubte Jesus selbst war. Aber das war nicht alles. Ihr Herz brannte, weil sie durch die Worte Jesu erkannten, dass er tatsächlich der verheißene Messias, der Christus war. Er hatte ihnen klar gemacht, er hatte sie verstehen lassen, dass alles, was sie gesehen hatten, alle, von denen sie Zeugen geworden waren, vorherbestimmte Etappen und Wegpunkte im Dienst des Christus waren. Sie brauchten sich nicht mehr das Hirn zu zermartern, wieso denn der vermeintliche Christus gekreuzigt worden war. Sie brauchten nicht mehr zu zweifeln, ob Israel nun erlöst sei oder nicht. Jetzt wussten sie es. Und ihr Herz brannte, weil sie erkannt hatten, dass Jesus der Christus war. Und zum Dritten brannte ihr Herz, weil sie erkannt hatten, dass Jesus auch ihr Erlöser war. Ihr Herz brannte, weil Jesus ihnen wahren Glauben geschenkt hatte. Was heißt das? Auch da greifen wir gern wieder in den Katechismus. Glaube heißt gewisse Erkenntnis, durch die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Alles. Und auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt sei, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Das ist wahrer Glaube. Und den hatte Christus in den Jüngern entfacht. Ihr Herz brannte, weil sie erkannt hatten, dass Jesus auch ihr Erlöser war. Das waren also die unmittelbaren Früchte, die diese Unterweisung durch Jesus für die Jünger hatte. Und das sollten auch die Früchte für uns sein. Gerade wenn in diesen Tagen wieder interessante Dokumentationen durch Fernsehen flimmern, ob es denn Jesus wirklich gegeben hat und was es denn da so für Beweise gibt und was denn mit seinem Tod zu Ende gegangen ist und wie es die Jünger geschafft haben, auf diesen Ereignissen eine Religion aufzubauen. Wenn uns dies vielleicht in einem Moment der Schwäche mitreißt und Zweifel und Ängste aufkommen, dann wird es Zeit, dass wir Gott darum bitten, uns zu versichern, dass Jesus in seinem Leiden, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung nicht gescheitert ist, sondern dass er gerade dadurch der Christus geworden ist. Und dass dieser Jesus auch ein Christus für uns ist. Und wie versichert Gott uns das? Wie wird unser schwacher Glaube aufgerichtet und gestärkt? Genauso wie bei den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Jesus Christus, Gott selbst, richtet sein Wort an uns. Und wir glauben. Genauso wie damals richtet der dreieinige Gott sein Wort an uns. Nicht persönlich, sondern durch diese Heilige Schrift, damit wir glauben. Und wenn wir uns dann die Frage stellen, musste der Christus dies alles wirklich erleiden? Hätte Gott nicht auch anderweitig Erlösung bringen können mit einem Fingerschnips? Dann antworten wir nein, das hätte er nicht. Denn dann wäre er nicht Gott. Dann wäre er nicht der Heilige, der gerechte Gott. Sondern unsere Antwort muss sein, ja, der Christus musste dies alles erleiden. Und unser Dank muss dem Vater im Himmel gelten. Dafür, dass wir wissen dürfen, dass sein Sohn, also unser Herr Jesus Christus, dies alles erlitten hat, um sein Volk, also uns, wahrhaft zu erlösen. Amen.